In der letzten Podcast-Folge des Jahres spreche ich mit Norbert Elgert, einem der erfolgreichsten Jugendfußballtrainer überhaupt. Seit 1996 ist der ehemalige Fußballprofi der führende Ausbilder beim FC Schalke 04 und betreut als Cheftrainer seit vielen Jahren die U19. Zu seinen ehemaligen Spielern gehören sehr viele große Namen, wie unter anderem Manuel Neuer, Julian Draxler, Mesut Özil, Benedikt Höwedes und Leroy Sané. Im Interview gehen wir schnell vom Sie zum Du über und sprechen ausführlich und offen über seinen Weg zu einem der besten Nachwuchstrainer, seine Mentoren und Methoden, seine Lieblingsbücher und vor allem über seine Erfahrungen aus über 20 Jahren Arbeit mit jungen Topfußballern. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas normaleres Jahr.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Es ist wieder Zeit für eine neue Folge der Sportfamilie. Heute begrüße ich Norbert Elgert bei mir im Podcast, mit dem ich über das Thema die menschliche Führung von Jugendlichen und jugendlichen Leistungssportlern bzw. angehenden Profifußballern und Fußballern sprechen möchte. Herr Elgert, sind Sie startklar?
Ich bin startklar und freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Und ich freue mich, weil wir natürlich ein Thema besprechen, das, denke ich, sehr wichtig ist und Sie da auch einen einmaligen Blickwinkel haben. Erstens haben Sie die Erfahrung von sehr vielen Jahren. Sie haben unglaubliche Erfolge erreicht in Ihrem Bereich. Bevor wir allerdings dazu kommen, möchte ich erstmal den Leuten da draußen, die sich noch nicht kennen, vielleicht können Sie sich selber mal kurz vorstellen, vielleicht auch die Meilensteine Ihres persönlichen Wegs darlegen und dann gehen wir da direkt rein.
Ja, mein Name ist Elgert, Norbert Elgert. Ich habe mich dazu entschieden, 63 Jahre jung zu sein. Die Entscheidung haben wir immer selber. Bin seit fast 42 Jahren mit meiner Frau Conny verheiratet. Bewege mich jetzt schon eine Ewigkeit im Fußball. War schon ab dem vierten Lebensjahr Straßenfußballer hier direkt in Gelsenkirchen. Ab 9 Jahren dann Vereinsfußball gespielt, bin zwar gebürtiger Gelsenkirchener, bin aber erst einem Verein beigetreten im Alter von 9 Jahren, Westfalia Westerkappel, nähe Osnabrück. Dahin sind wir gekommen durch den Beruf meines Vaters. Bin mit 18 Jahren zum ersten Mal Profi geworden, von Westerkappel zum ersten Mal nach Schalke gewechselt. Trainer war damals der berühmte Zampano Peitschen Max Merkel. Hatte dann von klein auf, das hat man aber da, habe ich dann erst in dem Alter erfahren, eine schwere Nierenkrankheit, musste deswegen mit Profifußball aufhören. Habe aber entgegen sämtlicher Prognosen es nochmal geschafft, Fußball zu spielen, sogar geschafft, nochmal Profifußball zu spielen für 7 Jahre. Bin also mit 21 dann zu Schalke zurück. Habe dann nochmal 4 Jahre hier gespielt. 2, 3 weitere Jahre bei anderen Profiklubs. Bin mit 27 Jahren das erste Mal Trainer gewesen. Kommen wir vielleicht später nochmal darauf zurück. Ich will es jetzt auch nicht zu lang fassen. Und bin jetzt im 25. Jahr oder im nächsten Jahr ist das Jubiläum 25. Jahr hier U19 Trainer auf Schalke. Mit einer ganz kurzen Unterbrechung, 9 Monate, im Grunde eine Schwangerschaft. Komplette Schwangerschaft, hier Co-Trainer bei den Profis zu sein. Frank Neubert war damals der Cheftrainer. Mhm. Ja, also mein ganzes Leben hat schon nicht nur, aber eine ganze Menge mit Fußball zu tun gehabt und immer noch zu tun.
Die verschiedenen Trainereinflüsse sind schon ein bisschen rausgekommen. Max Merkel hatten Sie genannt, aber es gibt natürlich auch, denke ich, sehr, sehr viel, was sich verändert hat und Sie einfach auch eine sehr interessante Vogelperspektive haben. Erstens aus der Spielersicht, dann aber auch die Trainerbrille, beziehungsweise was Sie alles auch von Kollegen mitbekommen. Oder würde mich jetzt, bevor wir da näher reingehen, auch nochmal interessieren, wie der heutige Trainer oder vielleicht auch der junge Trainer Norbert Elgert den Spieler Norbert Elgert bewerten würde und wo er sich vielleicht auch ein Stück weit im Weg gestanden ist, beziehungsweise was er gut gemacht hat.
Also der Trainer Norbert Elgert wäre, glaube ich, sogar mit seinem heutigen Entwicklungsstand mit dem Spieler Norbert Elgert klargekommen. Jetzt muss ich mich ein klein wenig loben, eigentlich hier öffentlich widerstrebt. Ja, ich glaube, war schon ein ganz guter Techniker. Das heißt, ich habe den Ball schon beherrscht, habe das Spiel auch verstanden, war ein ganz guter Dribbler, was häufig ja in der heutigen Zeit, davon haben wir ja nicht mehr so viele, ich war schon in der Lage, mal 1, 2, 3 Leute auszuspielen, hatte eine hohe Geschwindigkeit, Ja, und war auch relativ torgefährlich. Also in meinen 160 Profispielen, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber so um die 30, 40 Tore gemacht. Ja, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ich dem Spieler Norbert Elgert, so wie er damals war, mit dem heutigen Wissensstand empfehlen würde. Ja, vielleicht, geh ein bisschen mehr aus dir raus. Also ich war schon ziemlich introvertiert. Das glaubt mir heute keiner mehr. Geh ein bisschen mehr aus dir raus. Zeig dich noch mehr. Glaub an dich. Und ja, spiel den Ball ein bisschen schneller ab. Also mein Trainer Ivica Horvat, ich hatte viele, viele Profitrainer. War sicherlich derjenige, der für mich am prägendsten war. Der hat zweimal Schalke 04 Profimannschaft trainiert. Der hat zu mir schon ganz am Anfang gesagt, so wie er damals in seinem Kroatisch dann sagte, Elgert, hey, spielst du den Ball schneller ab, wenn du den Mann einmal ausspielst, das ist genug. Weil ich habe den Gegner dann immer nochmal kommen lassen und ausgespielt. Das war natürlich taktisch nicht klug. Ja, das sind so die Dinge. Also glaub an dich, glaub ein bisschen mehr an dich, komm noch mehr aus dir raus auf den Platz und spiel den Ball. Dribbel, ja, aber spiel auch ab und zu mal ab.
Über das Thema an sich selbst zu glauben, da kommen wir auch noch später drauf, natürlich auch auf das tolle Buch, das Sie geschrieben haben. Noch eine Frage vorweg zu den eigenen Mentoren. Einen hatten Sie genannt jetzt. Würde ein Außenstehender, der das Geschehen verfolgt und da Kibitz ist am Trainingsplatz, das noch halbwegs vergleichen können? Oder sind die Unterschiede zwischen damals und heute so eklatant, dass er sich fast nicht mehr auskennen würde?
Also ich glaube, dass es früher deutlich, deutlich autoritärer war, deutlich bestimmender von den Trainern. Wir wurden also damals schon mal mit einbezogen, aber es wurde viel, viel, viel expliziter auch gecoacht. Es war viel stärker ein Instruieren, ein Anleiten. Und wir hatten dann eben zu folgen und mitzumachen. Aber wir kannten es damals eben auch nicht anders. Natürlich habe ich auch den einen oder anderen Trainer erlebt, der damals schon ein bisschen weiter und fortschrittlicher und kommunikativer war. Mhm. Also in der Zeit ist es schon so. Und das halte ich auch für enorm wichtig, dass wir mit unseren Jungs, dass wir mit ihnen kommunizieren, dass wir sie überzeugen, dass wir ihr Vertrauen gewinnen. Also da hat sich schon gerade im Führen von Menschen und gerade auch was junge Burschen betrifft, also meine Spieler, unsere Spieler der U19 bewegen sich so im Alter zwischen U16 und U19. Da hat sich schon mal eine Menge verändert und bewegt. Also ich würde meinen Führungsstil heute würde ich eher zeitgemäß als situativ bezeichnen. Mal demokratisch, mal musst du auch richtig loslassen, also laissez-faire. Mal natürlich auch ein bisschen autoritär. Das kommt immer, wie ich gerade schon sagte, auf die Trainings- oder Spielsituationen. Das kommt auf den einzelnen Menschen an, weil jeder unserer Jungs ist ja einmalig und deswegen auch anders.
Für diesen Übergang interessiere ich mich jetzt von dem Spieler zum Trainer. Also da gibt es ja unterschiedlichste, sag ich mal, Erfahrungsberichte. War das dann bei Ihnen so, dass Sie auch im Training schon selber gemerkt haben, das interessiert mich doch ein Stück mehr, wie der Trainer das kommuniziert, wie der das an uns als Mannschaft und als Individualspieler kommuniziert? War da immer schon ein besonderes Interesse oder kamen Sie eher durch den Zufall sozusagen dann zu der Chance, auch selber Trainer zu werden?
Ja, Zufall glaube ich sowieso nicht so dran. Ich war parallel zu meinem eigenen Spiel, also als Spieler, auch schon mit ab dem 16. Lebensjahr für 2 Jahre, also bis zu meinem Wechsel zu Schalke von meinem Heimatverein Westerkappeln, habe ich auch schon 2 Jahre lang E- und D-Jugendmannschaften trainiert. Und das hat mir damals schon unglaublich viel Spaß und Freude bereitet. Mit Kindern zu trainieren und ihnen was zu vermitteln. Und habe damals schon gespürt, dass mir das liegen könnte. Aber da war das natürlich noch nicht vorgezeichnet. Im Nachhinein vielleicht schon. Aber dann kam natürlich meine eigene Karriere. Hab dann allerdings, als ich 27 war, schon so ein bisschen die Nase voll gehabt von meine Vorgeschichte. Ich hatte ja gerade mal die Nierengeschichte mal angedeutet, hatte aber vielleicht auch dadurch bedingt, war ich nie so gesund wie meine Mitspieler im Profibereich, war vielleicht dadurch bedingt häufiger verletzt und musste viele Medikamente nehmen, Spritzen und so weiter, sodass ich dann mit 27 relativ früh aufgehört habe und dann schon meine B-Lizenz gemacht habe, damals auch schon meine erste Seniorenmannschaft trainiert habe, Bin aber dann noch mal ein paar Jahre in einer anderen Branche gewesen, im Squash- und Fitnessbereich. Mhm. Also Fitnessstudio, also mit meiner Frau und Partner und dessen Frau zusammen, wo ich dann auch sämtliche Lizenzen gemacht habe für den Fitnessbereich, für den Squash-Bereich, entsprechend Menschen dann auch, also Mannschaft, auch Einzelsportler gecoacht habe, was mir dann später dann sicherlich auch nochmal zugute kam. Wir haben uns dann aber getrennt damals, weil wir waren sportlich gut, aber wirtschaftlich nicht erfolgreich. Mhm. Habe ich immer, glaube ich, auch drüber gesprochen und bin dann zurück in meine eigentliche Leidenschaft und in die eigentliche Berufung und in das eigentliche Talent Fußball zurück. Habe meine A-Lizenz gemacht, den Fußballlehrer damals absolviert. Also Fußballlehrer heißt, du kannst im Grunde genommen bis Profimannschaften alles trainieren im In- und Ausland. Mhm. Und bin dann über verschiedenste Stationen dann hier wieder bei meinem Heimatclub oder ja, Heimatclub will ich jetzt nicht sagen, aber bei meinem Lieblingsclub in meiner Geburtsstadt Gelsenkirchen gelandet. Das war damals, trainierte ich den FC Rade, Seniorenverbandsliga. Da auch mit einem, da sind auch einige dabei gewesen, die später Profi wurden, zum Beispiel Sascha Wolf oder Ünal Alpogam. Und dann haben mich damals Rudi Assauer und der damalige Leiter der Knappenschmiede Bodo Menze kontaktiert, ob ich nicht Spaß daran hätte und Interesse daran hätte, die Schalke 04 U19 zu übernehmen. Ja, und da war ich natürlich sofort Gewehr bei Fuß, auf so eine Chance hatte ich gewartet. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, so war es schon so ein bisschen vorgezeichnet. Ich war sehr, sehr früh Trainer. Mhm. Und habe auch in mir gespürt, dass das einmal mein späterer Beruf sein könnte. Und hatte dann das große Glück, zum zweiten Mal mein Hobby oder zum dritten Mal, also erste Mal Fußballprofi, zweite Mal in der Fitnessbranche und dritte Mal dann eben Fußballtrainer, schon zum dritten Mal mein Hobby zum Beruf machen zu können.
Zu dem, was du gesagt hast, die Lizenz, die man macht, beziehungsweise deine Ausbildung selber, also wurde es dann schnell natürlich irgendwie ins kalte Wasser geworfen, nicht unbedingt, vielleicht war es ja auch schon lauwarm, aber wie ist es mit der Ausbildung, die du selber als Trainer erlebt hast, hat die dich gut vorbereitet? Wie bewertest du das auch so im Zeitablauf? Ist es ein realistisches Abbild davon, was du tagtäglich jetzt auch machst, beziehungsweise hat sich die Ausbildung dann auch nochmal stark verändert?
Ja, ich glaube, auch damals, es hat sich natürlich jetzt mit den, das ist ja schon wirklich, weiß nicht wie lange, 20, 30 Jahre her, sag ich mal so über den Daumen gepeilt, hat sich natürlich nochmal vieles bewegt, entwickelt. Der DFB hat da gewaltig angepasst und optimiert. Aber es war auch schon zu meiner Zeit damals B-Lizenz in der Sportschule Kaiserau, A-Lizenz in der Sportschule Hennef und die Fußballlehrerausbildung in der Sporthochschule Köln. Die waren damals schon, das war damals schon im internationalen Vergleich sicherlich auch von hoher Qualität. Mhm. Dass man in der Ausbildung nicht nur hinterher oder nach der Ausbildung nicht nur ein Zertifikat bekommt, Prüfung bestanden, du bist jetzt B-Lizenz, A-Lizenz-Trainer oder Fußballlehrer, sondern dass tatsächlich die Chance groß war, durch die Ausbildung, aber auch durch den Austausch mit den Kollegen damals, dass man da schon eine Menge mitnehmen konnte. Aber ganz entscheidend, viel entscheidender ist, dass du, egal in welcher Branche du dich bewegst, wenn du irgendwo ja Spitze sein willst, dann ist es schon wichtig, dass man sowieso ja, dieses innere Verlangen hat, dieses Burning Desire, jeden Tag besser zu werden, also sich jeden Tag verbessern, fachlich, aber auch was so Dinge wie Persönlichkeitsentwicklung, Charakterentwicklung betrifft. Da kommt vieles zusammen, aber die Ausbildung, um nochmal darauf zurückzukommen, war sicherlich schon da ein ganz wichtiges Mosaik in meiner Entwicklung als Trainer.
Ja, für mich als Außenstehenden, beziehungsweise wenn man die Lauscher ein bisschen aufstellt, da hört man immer wieder gewisse Sätze, die sich auch wiederholen, und zwar auch im, ja, schon im semi-professionellen Bereich, aber auch in dem professionellen Fußballgeschäft, dass man dann einfach immer wieder den Satz zu hören bekommt, die Menschlichkeit fehlt irgendwie, und vielleicht auch früher war es anders. Man muss ja da immer auch aufpassen, dass man früher nicht so verklärt. Du hast ja auch gemeint, dass es eigentlich früher von der Dynamik Spieler, Trainer auch sehr hierarchisch war, aber trotzdem, also mir fällt es auf zumindest, dass dieser Satz öfters mal fällt mit der Menschlichkeit. Du bist jetzt, glaube ich, jemand auch, was in deinem Buch gut rüberkommt und auch was deine ehemaligen Spieler sagen, der sehr aber für Menschlichkeit steht. Fällt es dir schwer, da diesen Spagat zu schaffen zwischen Leistungsdruck, also du musst passende Spieler liefern für den Betrieb und dieser Menschlichkeit, oder gehört es eher für dich zusammen?
Ja, gerade der Hochleistungsbereich Fußballer, der Profifußball. Ja, und da bin ich jetzt keiner, der im Glashaus sitzt und da irgendwie mit Steinen werft, denn ich gehöre ja auch dazu. Es ist schon häufig ein kleines, so noch größeres Haifischbecken. Und wenn ich da von mir sage, dass ich mich sehr darum bemühe, hochintensiv, aber auch so menschlich wie möglich auszubilden, damit erhebe ich mich über niemanden. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, auch in unserer Branche oder in anderen Branchen, wo es auch mal ein bisschen härter zugeht, wo man auch mal die Ellbogen einsetzen muss, dass es trotzdem funktionieren kann und vielleicht sogar ganz, ganz wichtig ist, so menschlich wie möglich auszubilden, sich so menschlich wie möglich zu verhalten. Aber wenn ich jetzt auf die Ellbogen nochmal zurückkomme, dann musst du auch in der Lage sein, als Spieler, als Fußballer oder als Trainer auch mal die Ellbogen einzusetzen, dich zu behaupten, dich durchzusetzen. Denn sonst wirst du auch immer zu kurz kommen, aber es müssen an diesen Ellbogen keine Rasierklingen sein. Mhm. Ich glaube sogar, dass es ganz, ganz wichtig ist, menschlich zu sein, so menschlich wie möglich zu sein, auch wenn du in der heutigen, das ist ja keine ganz einfache Zeit, wenn du Menschen im Allgemeinen und im Speziellen junge Menschen erreichen willst, wenn sie merken, dass da irgendjemand vor ihnen steht, der gnadenlos nur auf Erfolg geht, dem die Jungen oder Mädels, egal mit wem du zu tun hast, egal sind, dann wirst du sie nicht erreichen können. Die sind durchaus auch empathisch und haben Gefühl dafür und fahren ihre Antennen aus, ob du sie wirklich magst. Und das ist wichtig, wenn du Menschen führst, wenn du junge Menschen ausbildest und führst, dass sie spüren, dass du ein Gefühl für sie hast, dass du empathisch bist, dass du in sie reinhörst und dass du dich für sie nicht nur als Fußballer, als Sportler interessierst, dass sie dir vertrauen können, dass du Interesse zeigst, dass du sie auch mal zur Seite nimmst und auch mal ein längeres Gespräch mit ihnen führst, dass du von ihnen mehr erfahren willst. Also ich denke, dass man Hochleistungssport, Profisport und Menschlichkeit eigentlich gar nicht auseinanderhalten kann und darf. Dass beides zusammen gehört. Und wenn man sich mit den Spitzentrainern, mit den Top-Trainern befasst, nicht nur im Jugendbereich, sondern auch im Profibereich, auch in anderen Sportarten, ja, dann kommt immer wieder durch, dass auch gerade sie darum bemüht waren, ob das jetzt immer gelingt, steht auf dem anderen Blatt, aber dass auch gerade sie darum bemüht waren, ihre Anvertrauten, ihre Profis oder ihre Spieler auch menschlich mitzunehmen.
Ja, und du kreierst ja dadurch auch eine gewisse Nachhaltigkeit, was ja auch schön ist. Ich denke, dir fällt sicher nicht schwer, in den Spiegel zu schauen. Das heißt, was ich damit meine, vielleicht gibt es auch andere Trainer, die, sag ich mal, das alte Konzept, hierarchisch vorzugehen, nicht so sehr auf den einzelnen Spieler einzugehen. Natürlich gibt es auch Berechtigung für hierarchische Vorgehensweisen, wirst du wahrscheinlich auch bestätigen. Aber ich denke, wenn man das lange Spiel spielt, kommen ja dann auch unterschiedliche Lebensentwürfe heraus. Das sind ja dann auch nicht nur die Profis, die es schaffen, sondern es sind ja auch ganz andere Lebensentwürfe, die das in ganz andere Bereiche schaffen, wo du auch sagst, du bist da genauso stolz drauf wie jemand, der das in dem Profikader schafft.
Ja, klar, weil wir, ich bin Angestellter von Schalke 04 und meine Primäraufgabe ist es, gemeinsam mit allen Mitarbeitern, Trainern und Angestellten der Knappenschmiede, dass es uns gelingt, so viele Spieler wie möglich aus den eigenen Reihen in den Profikader zu bringen. Aber es schaffen eben nur 5-6%. Also wir in den letzten 20 Jahren haben es bei uns, glaube ich, sogar, betreibe ich jetzt noch ein bisschen Knappenschmiede-Werbung, haben es extrem viele Spieler geschafft. Aber die meisten schaffen es eben nicht. Aber wir haben natürlich auch eine Riesenverantwortung für diese Jungs. Eine genauso große Verantwortung für die, die es schaffen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir allen Spielern alles geben, was wir haben und dass wir ihnen mehr Rüstzeug fürs Leben mitgeben als jetzt nur Technik, Taktik, Kondition und mentale Fähigkeiten, sondern dass wir ihnen auch was fürs Leben mitgeben. So Fußball im Grunde ja auch so ein klein wenig als Schule des Lebens. Und wenn Spieler uns hier verlassen und weil wir für uns von ihnen trennen, weil es vielleicht nicht ganz reicht, Denn dann ist das nicht das Ende ihrer Karriere, ihrer sportlichen Hoffnung, ihrer Wünsche und Träume. Ja, und B, haben sie trotzdem jede Menge mitgenommen. Denn wenn du 2, 3, 4, 5 Jahre hier warst oder bei einem anderen Profiklub dich bewegt hast, dann nimmst du ja deutlich mehr mit. Damit meine ich auch gewisse traditionelle Werte, die sie natürlich in erster Instanz zu Hause von ihren Eltern, Großeltern, Kindergärtnern, Lehrern vermittelt bekommen haben. Aber auch so Dinge wie Anstrengungsbereitschaft, wie Durchhaltevermögen, wie Ausdauer, wie Teamfähigkeit. Das ist natürlich gerade in dieser nicht ganz einfachen Hochgeschwindigkeitszeit ganz, ganz wichtig. Mhm. Also ist unser Auftrag, geht weit über den Fußball hinaus. Und wir, ich weiß nicht, ob es uns immer gelingt, das so 100% zu gewährleisten, aber wir sind schon sehr bemüht.
Ja, deine Quote ist natürlich herausragend gut. Du hast ja auch gesagt mit Schalke 04, die Nachwuchsarbeit ist ja zu Recht so bekannt. Aber trotzdem, also die Quote ist ja dann so, dass man sagt, man muss ja da auch einen gewissen Realismus reinbringen, gleichzeitig aber irgendwie die Begeisterungsfähigkeit der Jungs nicht eindämmen, weil die brauchen ja Begeisterung, die müssen ja an sich glauben. Sind es dann die Einzelgespräche? Welche Taktiken hast du da?
Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir zunächst einmal keine Traumzerstörer sein dürfen. Aber auf der anderen Seite ist es schon wichtig, dass wir realistisches Feedback geben. Feedback in beide Richtungen. Das vor allen Dingen zunächst mal in dem und dem Bereich, da bist du so richtig gut, ne, das ist klasse, das ist toll. Und da hast du ein Riesenpotenzial, das sind deine Stärken. Also geht ja immer darum, Stärken zu stärken. Zweiter Instanz aber auch Schwächen anzusprechen und Schwächen zu schwächen. Also Da dürfen wir keine Traumzerstörer sein, da müssen wir schon sie in ihren Zielen und Wünschen bestärken und unterstützen. Auf der anderen Seite ist da auch eine realistische Herangehensweise wichtig. Also du darfst eins nicht tun, du darfst niemals einem Spieler sagen, nochmal der durchschnittlich begabt, der aber zum Beispiel eine Top-Einstellung hat, du wirst das nie schaffen. Mhm. Das ist eine Katastrophe, weil das weiß keiner genau. Auf der anderen Seite ist genauso ein großer Fehler sicherlich, wenn du einen Spieler in den Himmel hypst und lobst und du bist das größte Talent aller Zeiten und du wirst garantiert mal Profi und brauchst dich vielleicht nicht mal anzustrengen und kommst dahin. Aber da ist Realismus gefragt, aber auch natürlich eine Unterstützung in ihren Zielen, Wünschen und Träumen. Ganz wichtig ist, glaube ich, im Umgang mit Menschen und mit Spielern, wenn du Menschen führst, lenkst und leitest, dass du immer zwei Dinge gewährleistest. Dass du einmal sie in ihrer Einmaligkeit, in ihrer Individualität anerkennst, unterstützt, weil jeder Mensch hat das Bedürfnis, als Individualität mit seinen Stärken und Schwächen anerkannt und akzeptiert und respektiert zu werden. Auf der anderen Seite, das geschieht, kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen, wenn du möchtest, Max. Auf der anderen Seite hat auch jeder Mensch das Bedürfnis, Teil einer gemeinsamen, größeren Sache zu sein. Was bei uns im Sport dann eben auch die Mannschaft ist. Und das sind zwei Dinge, die man immer wieder berücksichtigen muss und miteinander verbinden muss.
Normalerweise tue ich mir immer schwer mit Name-Dropping und das dann so einfließen zu lassen. Bei dir kommt man nicht drum rum, denke ich. Das hast du dir auch erarbeitet. Das sind ja Wahnsinnsnamen, die du betreut hast. Gibt es Gemeinsamkeiten von den Spielern, die es dann wirklich geschafft haben? Kann man da vielleicht sogar von deiner Erfahrung über die Jahre etwas ableiten, sozusagen Erfolgsmerkmale, die auch jüngeren Spielern helfen? Aha, das sind irgendwie 2, 3 Sachen, auf die man achten kann und soll.
Da fallen mir so ad hoc so 5, 6, 7 Punkte ein. Was alle gemeinsam hatten und haben, ist zunächst einmal die Liebe zu diesem wunderbaren Spiel Fußball. Und das kann auch nur jedem Kind, jedem Heranwachsenden, jedem Jugendlichen, jedem U19-Spieler, aber auch jedem Profi empfehlen, sich diese Liebe zu diesem Spiel zu erhalten. Egal wie groß der subjektiv empfundene Druck ist, egal wie viel Geld sie damit verdient haben und. Weil der Spaß und die Freude und die Liebe zum Spiel sollte immer größer sein als alles andere. Nicht als alles andere, als der Wunsch danach, ganz viel Geld zu verdienen. Das ist alles in Ordnung, aber das ergibt sich daraus, aus dieser Liebe, aus diesem Spaß zum Spiel. Ein weiterer wichtiger Faktor, eine relativ große Zielklarheit schon im jungen Alter. Beispiel Mesut Özil. Mesut im ersten Einzelgespräch mit mir, was wir immer im Trainingslager führen, wo es dann eben um die Familie geht, wo es ums Kennenlernen geht, wo es um Stärken, Schwächen geht und so weiter. Wo es vor allen Dingen aber darum geht, dass die Spieler merken, Mensch, der interessiert sich auch für dich als Mensch. Ja, da habe ich dann bei Mesut schon rausgefunden, damals, dass er extrem zielklar war. Ich hab ihn damals gefragt, wo willst du denn mal hin? Ja, ich will auf jeden Fall Profi werden. Ja, und davor, ja, will ich auf jeden Fall schnell Stammspieler bei Ihnen in der U19 werden, Herr Elgert. Ja, und danach? Ja, danach will ich in Spanien spielen. Ja, wo denn? Ja, Real Madrid oder Barcelona, eins von beiden. Ja, und dann? Ja, dann will ich auf jeden Fall nach England. So hat sich das ganz selten bei jemandem erfüllt. Aber ich wollte nur darauf hinaus, wie zielklar viele, viele dieser jungen Burschen schon sind. Und es ist natürlich wichtig, dass du dir große Ziele setzt, dass du einen großen Traum hast und den natürlich dann entsprechend in Teilzielen, in Etappenzielen angehst. Ein weiterer Faktor ist, dass die meisten von den Jungs nicht nur großes fußballerisches Talent hatten und haben, sondern dann auch ein großes Talent darin hatten und haben, ihr Talent zu nutzen, ein Talent durchzuhalten, ein Ausdauertalent, aber auch was die intrinsische, was die innere Motivation betrifft, auch da Motivationsausdauer zu haben. Damit meine ich jetzt nicht 50 Mal motiviert sein beim Training, nicht 100 Mal, nicht 1000 Mal, sondern fast immer sage ich, weil ab und zu mal nicht so ist, auch menschlich. Wir sind ja alles keine Robotmaschinen. Also eine hohe intrinsische Motivation bei fast allen. Dann haben die meisten von ihnen, obwohl das natürlich auch begrenzt trainierbar ist, eine große mentale Stärke gehabt. Und das ist meine persönliche Definition von mentaler Stärke. Das heißt für mich, dann gut zu sein, dann stark zu sein, dann Spitzenleistungen bringen zu können, wenn es darauf ankommt. Die Fähigkeit, sich durchzusetzen, sich zu behaupten, Kader von 20, 30 Leuten, was ich vorhin schon mal sagte, auch mal die Ellbogen gesund einsetzen können, ohne da irgendjemanden kaputt zu machen oder zu verletzen oder seiner Seele zu schaden. Das geht. Ja, und dann auch die Fähigkeit, mit Druck positiv umzugehen, Druck so ein bisschen an sich abprallen zu lassen. Weil das sind so die Dinge, wo ich jetzt mir mal Gedanken darüber gemacht habe. Oder ja, die meisten von ihnen ja hatten und haben.
Du hast tolle Punkte genannt und auch auf das kann man so ein bisschen runterbrechen oder diese Gemeinsamkeiten finden. Diese mentale Stärke, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Du meintest, es gibt ja auch diese Unterscheidung im Englischen zwischen dem Growth Mindset und dem Fixed Mindset. Also war das auch eine Gemeinsamkeit? Weil, also ich spiele so ein bisschen auf den Begriff Resilienz an, weil man das ja auch, denke ich, braucht. Es gibt ja für jeden auch, egal was für ein Senkrechtstarter ist, es wird Rückschläge geben. Es gibt auch im Fußball sehr viele Verletzungen, die einen immer wieder zurückwerfen. Dann gibt es Trainer, die einen plötzlich nicht mehr so gut finden. Also ist das auch sowas, dass man eben im Sinne des Growth Mindset dann einfach damit umgeht und sagt, nein, das ist nur eine kleine Kurskorrektur? Oder denkst du, das könnte man jetzt nicht so eindeutig zuordnen?
Ja, ich gerade die Fähigkeit, das kann man schon entwickeln, aber viele von ihnen, bei ihnen war es stark ausgeprägt, also die Fähigkeiten, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden, durchzuhalten, nach dem Hinfallen wieder schnell aufzustehen, Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit, also das war bei vielen schon relativ stark ausgeprägt, nicht bei allen gleich, aber da gibt es natürlich auch schon Möglichkeit, das zu bessern, zu optimieren, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall zu verbessern oder auch bei Spielern, die hochbegabt sind, die sich eigentlich wo diese Dinge nicht so stark ausgeprägt sind, so ein bisschen selbst im Weg stehen, kann man schon, da gibt's schon Dinge, wie man helfen kann. Und wenn du Max jetzt fragen würdest, zum Beispiel, ja, dann würde ich sagen, ja, also mentale Stärke kann man durch mentales Training stärken und verbessern. Zum Beispiel so zwei, drei Dinge, das Visualisieren, sogenannte Kino im Kopf, also wie man sich selber erfolgreich sieht beim Ausüben seiner Sportart. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf einen Verteidiger eingehe, auf einen Abwehrspieler, der sich dabei sieht, wie er wie er seine Zweikämpfe gewinnt. Dann aber auch verbalisieren mit zum Beispiel mit Autosuggestionen, sogenannten Affirmationen, vereinfacht ausgedrückt, sich selber stark reden, sich selbst sein bester Cheerleader sein. Wir leben ja in einer Welt, wo 90% aller Informationen und Nachrichten negativer Art sind. Und da ist es nicht einfach, positiv zu sein. Aber sich selbst beeinflussen durch Autosuggestion heißt ja nichts anderes als Selbstbeeinflussung. Sich selber positiv reden, hört sich jetzt so ein bisschen abgehoben an oder so ein bisschen esoterisch, ist überhaupt nicht. Nee, alle Spitzensportler, so auch im Tennisbereich oder im Formel-1-Bereich, die machen alle mentales Training. Also sich selber da stark reden, um nochmal auf Visualisieren zurückzukommen. Der Verteidiger, der sich erfolgreich im Zweikampf sieht, das kann man natürlich verstärken mit sich selber sprechen. Ich vor dem Spiel, ja, ich gewinne meine Zweikämpfe, ich setze mich durch, ich behaupte mich. Ja, darüber hinaus natürlich auch andere Dinge, Entspannungstechniken, wie Yoga, wie autogenes Training, aber auch so Dinge wie entspannende Musik, ne, dass man da für sich Druck rausnimmt. Es gibt da viele Dinge, die man unterstützend und helfend tun kann.
Ja, was mir gut gefällt an deinem Buch, ist auch, dass du sagst, das ist keine Sache, die für alle gleich ist. Ja, dem einen passt Autosuggestion besser, der andere kommt mit Visualisierung klar. Du hast ja selber auch das Beispiel im Buch gegeben, dass für dich Visualisierung gar nicht so leicht war. Du gibst auch dieses Beispiel mit dem Kohlenlauf wieder. Vielleicht kannst du das nochmal erwähnen.
Ja, ich war damals bei meinem ganz, ganz großen Mentor, einer meiner vielen Mentoren, aber für mich der wichtigste Mentor und Coach meines Lebens bei Nikolaus Enkelmann. Das gibt's heute noch. Leider lebt Nikolaus nicht mehr. Ist vor 2, 3 Jahren leider gestorben. Und seine Tochter Claudia mit ihrem Mann Alexander, sie leiten das immer noch. Also das Institut Dr. Enkelmann. Mache ich gerne ein bisschen Werbung dafür, weil ich unglaublich von ihnen überzeugt bin. Also mir hat es wahnsinnig viel gegeben insgesamt. Unter anderem ja innerhalb eines Motivationsseminars war auch ein Feuerlauftrainer da. Und vor so einem Feuerlaufen wirst du eingestimmt, wirst du eingestellt und dann geht es über Vorstellungskraft. Ja, stellt euch vor, ihr lauft jetzt über eine ganz, ganz kühle Wiese. Wir sind kühl, deine Füße sind kalt und so wirst du darauf eingestellt. Geht natürlich alles ein bisschen länger, aber ich will mich da jetzt auch kurz fassen. Ja, und dann jemand, der visualisieren kann, ist auch den meisten gelungen. Wer gut visualisieren kann, der kann sich das auch vorstellen. Die sind auch mit gesunden, mit heilen Füßen, ohne Brandblasen da rausgekommen. Aber ich gehörte zu einer kleineren Gruppe, die hinterher die Füße so ganz schwer verbrannt hatten, sodass wir dann hinterher mit 10 Mann dann im Koi-Teich des Motivationstrainers dann saßen, der das selber nicht gemacht hat. Das war ein extra Feuerlauftrainer. Und ich hätte das damals merken müssen. Mensch, du siehst die Wiese nicht, du spürst die Kühle nicht. Ja, mit dem Wissen von heute würde ich dann sagen, da gehst du läufst nicht mehr durchs Feuer durch. Du läufst nicht durch glühende Kohlen. Aber ich habe natürlich gesehen, dass es funktioniert. Bei denen, die geglaubt haben. Und das hat sehr klar gemacht. Natürlich, ich könnte jetzt visualisieren, auch trainieren, kann eigentlich jeder. Aber ich persönlich habe es im Kopf, das ist bei mir abgespeichert, komme ich im Moment auch noch nicht so gegen an, dass ich das eben nicht so gut kann. Ne? Und deswegen hat es nicht funktionieren können. Und daraus habe ich natürlich dann auch für mich mitgenommen, boah, jeder ist anders. Der eine kann das gut und dann kann ein Leistungssportler über Visualisieren sich enorm verbessern. Aber andere sind dann eben wieder, ja, die über das gesprochene Wort nehmen die mehr mit, über Autosuggestion, aber auch über Fremdsuggestion, über andere Techniken. Also jeder von uns ist einzigartig und auch anders im positiven Sinne beeinflussbar.
Ja, und die Koi-Karpfen, die spielen dann auch noch eine Rolle im Buch, aber das werde ich jetzt nicht verraten. Aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was jetzt die Namen angeht. Also Mesut Özil hattest du schon erwähnt, du hast ja viele andere gehabt, die es dann auch geschafft haben, die es nicht nur irgendwie zum Bundesliga-Profi gebracht haben, sondern dann auch international den Durchbruch hatten. Du hattest diese Entspannungstechniken genannt, auch die Techniken, um jetzt mit diesem Druck, der einfach auch da ist, in dem Fußballgeschäft klarzukommen. Gibt es da noch 2, 3 Beispiele, die du nennen kannst?
Ja, es gibt den einen oder anderen Spielern, der mich dann auch gefragt hat, was kann ich denn da tun? Und es gibt auch den einen oder anderen, der mit Autosuggestionen gearbeitet hat und heute immer noch arbeitet. Möchte ich jetzt aber keinen Namen nennen, müsste ich die Jungs erst fragen. Aber eins darf ich schon, also der Thilo Kehrer zum Beispiel, der hat es ja immerhin zu einer der besten und erfolgreichsten Mannschaften weltweit geschafft, zu Paris Saint-Germain. War vor 2-3 Tagen auch noch der Julian Draxler hier zu einem Kurzbesuch bei seiner Familie im Umkreis hier von Gelsenkirchen und war auch kurz hier am Platz und hat mich dann auch besucht. Aber Thilo Kehrer hat damals mich auch schon gefragt, so Trainer, was kann ich denn tun zum Beispiel im Bereich Konzentrationsfähigkeit? Darin war er gut, aber hat er eben noch ganz viel Luft nach oben gehabt. Und Konzentrationsfähigkeit ist ja eine ganz wichtige Eigenschaft im Leben und im Hochleistungssport, im Fußball, weil es darum geht, dass du in der Lage bist oder das auch trainierst, in jeder Sekunde voll im Hier und Jetzt zu sein, voll im Spiel zu sein, damit du in der Lage bist, eine Situation, eine Aktion nach der anderen eben optimal zu lösen. Und dazu brauchst du die Fähigkeit, dich eben immer wieder auf den Punkt, auf das, was gerade geschieht, zu fokussieren. Und da habe ich ihm dann schon den Tipp gegeben, damals nannte man das noch Kassetten, die gibt's heute nicht mehr. Da auf jeden Fall habe ich ihm da eine Empfehlung gegeben zum mentalen Training. Über Fremdsuggestion sollte sich aber erst damit befassen, sich das mal anhören, ob ihm dann auch die entsprechende Stimme gefällt. Das war eben damals auch die Stimme von Nikolaus Enkelmann, wo ich selber extrem positive Erfahrungen mitgemacht hatte und habe. Ja, hat er sich angehört, hat er gesagt, gefällt mir und hat dann auch regelmäßig mentales Training betrieben, Konzentrationsfähigkeit trainiert. Und laut seiner Aussage noch heute, er hat ihm das sehr viel gebracht und er macht es immer noch ab und zu.
Was ich super finde bei dir, Norbert, ist, dass du dich ja auch selber permanent weiterentwickelst und dazulernen willst. Und das ist, glaube ich, auch was dich auszeichnet. Was würdest du denn sagen, sind deine Inspirationsquellen also thematisch sind es dann andere Trainer? Wo ziehst du sozusagen deine Energie und neue Ideen dann her? Sind es andere Sportarten? Sind es andere Trainer aus deinem Bereich? Sind es Bücher? Sind es Seminare oder auch YouTube-Videos oder Dokumentationen? Ist das alles so ein bisschen oder hast du da auch Favoriten und vielleicht kannst du da auch Beispiele nennen?
Ja, zunächst mal war es bei mir, wie glaube ich, bei allen Menschen, dass ich auf die Welt kam und von nichts eine Ahnung hatte und es von anderen lernen musste und übernommen habe und bis man dann später irgendwann reflektieren kann, von wem möchtest du dir was annehmen, von wem möchtest du lernen. Und ich würde sagen, das ist so ein, wie du es gerade gesagt hast, Max, so ein bunter Mix. Also ich bin schon ein absoluter Bücherwurm. Lese permanent, weil ich finde, dass man durch Bücher so viel lernen kann. Und da, für so ein Buch, ich weiß es ja selber, da setzen sich Menschen hin und setzen dann ein halbes Jahr, 1-2 Jahre dran. Die Zeit haben wir mit unserem Co-Autor Kai Psotter auch gebraucht, also meine Frau und ich, und setzen sich so lange dahin und fassen dann Wissen zusammen und haben sich Gedanken darüber gemacht und du hast durch 10, 15, 20, 25 Euro die Chance, das Wissen zu übernehmen, mit ihnen zu teilen und im Grunde genommen durch Bücher, auch durch andere Möglichkeiten wie DVDs, wie das Internet jetzt, wie YouTube, wie durch Dokumentation haben wir die unglaubliche Chance, am Erfahrungsschatz und am Wissen der gesamten Menschheit und der gesamten Menschheitsgeschichte teilzuhaben, davon zu profitieren. Ja, und das mache ich schon, muss ich sagen, seit langer, langer Zeit mit nicht nachlassender Leidenschaft.
Da kann ich nur zustimmen, auch was die Bücher angeht. Das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben, wie viel Zeit da reinfließt. Und das ist ja ein unglaublicher Schatz an Wissen. Auch zu den Büchern kommen ja auch viele andere mediale Möglichkeiten. Also da leben wir, glaube ich, alle zusammen in einer einmaligen Zeit. Also da gibt es auf jeden Fall nicht die Kritik, dass es zu wenig gibt. Wie ist das bei deinen Jungs? Also wird da noch gelesen? Hat sich das sehr verschoben? Oder sagen sie, ja, der Elgert will, dass ich ein Buch lese? Also kommst du da ran? Oder ist das dann, sind das dann eher erste andere Versuche und Tipps, die man da geben muss? Und Buch ist so für die Fortgeschrittenen?
Es gibt schon viele von den Jungs noch, die daran interessiert sind, sich auch über den Fußball hinaus, was Wissen betrifft, was vielleicht auch Berufsalternativen betrifft, was Schule betrifft, da weiterzubilden und fortzubilden. Aber ich glaube, das läuft dann eben eher über die modernen Kommunikationskanäle ab, YouTube und Social Media und so weiter. Aber ich habe es natürlich schon erlebt, ne, wenn wir mal unterwegs sind und mit dem Bus unterwegs sind zu einem Auswärtsspiel oder Trainingslager und so weiter, dass Jungs, auch unsere Jungs noch über die Schule hinaus Bücher in der Hand haben. Aber ich bin da keiner, der versucht, sie mit aller Macht von irgendwas zu überzeugen. Wichtig ist immer, dass du mit gutem Beispiel vorangehst, dass du vorlebst, dass auch mal was von dir erzählst. Ja. Aber nicht, sondern da kann man nur Empfehlungen aussprechen und sie überzeugen auch, dass es einfach Sinn macht, sich über den Fußball hinaus, über die Schule hinaus auch anderweitig fortzubilden und zu lernen und zu wachsen.
Manchmal ist es ja auch relativ simpel. Da kann ja auch das Buch dann zum Beispiel, wenn man es anhört in Form eines Hörbuchs oder so, das kann ja dann auch irgendwie auf dem Weg zum Training sein. Das kann ja dann irgendwie auch ein Podcast sein. Also es gibt ja viele Wege führen da nach Rom. Ja. Also man muss ja nicht unbedingt jetzt den klassischen alten Schinken da vor sich haben, sondern man kann es auf einen elektronischen Weg lesen. Man kann es auch hören. Also ich glaube, da gibt es mehrere Gelegenheiten.
Ja. Ja, ist ganz spannend. Vielleicht, wenn ich das eben noch einbauen darf. In unserer Trainerkabine, was unseren Trainerstaff betrifft. Das ist ja einmal unser Torwarttrainer Volkan Ünlü, der früher schon unter mir trainiert hat im 19. Bereich. Das ist einmal der Charles Taki. Und genau wie Volkan, ehemaliger Fußballprofi, HSV, St. Pauli und so weiter. Und dann haben wir Michael Eppers noch. Also der bei uns auch Mittrainer ist und für die Videoanalysen zuständig ist. Also wir vier, das ist eine richtig große Lesung geworden. Wir empfehlen permanent. Also ist nicht nur so, dass meine Jungs, weil die sind auch so alle 30, 35, bin ich ja schon ein paar Jahre älter, meine Kollegen, meine geschätzten Kollegen, aber ich sage trotzdem irgendwo meine Jungs, weil die immer noch Coach sagen heute auch zu mir. Das ist nicht nur so, dass ich ihnen Buchtipps gebe oder sie welche von mir wollen, sondern dass ich jede Menge richtig tolle Buchtipps auch von ihnen bekomme. Also das ist schon ein permanentes gegenseitiges Befruchten, was solche Dinge betrifft.
Ich hätte später gefragt, Norbert, aber jetzt muss ich natürlich da sofort einhaken und sagen, was sind das für Bücher? Was sind es auch für Bücher, die dich stärker beeinflusst haben oder die jetzt einfach gute Tipps von den Kollegen waren in letzter Zeit, die dir so ein bisschen hängen geblieben sind?
Ich hatte natürlich schon seit einer Ewigkeit immer wieder alles, was so an Fachbüchern, Fachliteratur auf dem Markt ist, habe ich nach wie vor keine Ruhe, wenn ich die Neuerscheinungen nicht auch sofort bei mir in meiner Bibliothek stehen habe. Und da kann ich natürlich nicht alles auf einmal lesen, so nach und nach. Ich lese permanent, aber vor allen Dingen dann in der Urlaubszeit fast den halben Tag. Aber nicht nur Fachbücher, sondern natürlich auch Bücher über Führung, über Motivation, nicht nur aus der Sportbranche, sondern übergreifend, also auch aus der freien Wirtschaft, also wie man freie Wirtschaft und Sport, da gibt es doch jede Menge Gemeinsamkeiten, ja, wo man voneinander profitieren lernen kann, aber auch viele Biografien, jetzt speziell von den Autoren. Ich hatte ja vorhin noch von Nikolaus Enkelmann gesprochen, sein Buch damals zum Beispiel mit Freude erfolgreich sein oder die Macht der Motivation, Säulen des Erfolgs, Robert Schuller ist jemand, der in Deutschland gar nicht so bekannt ist, aber das war einer der größten Motivatoren der Geschichte in Amerika. Sein Buch Meine Lebensreise oder ein Buch von Wooden, der war der Coach of the Century, also des letzten Jahrhunderts in Amerika. Mhm. Hochschultrainer, also gar nicht so bekannt wie Phil Jackson zum Beispiel. Sein Buch They Call Me Coach. Oder auch Dan Millman, ehemaliger Turner, der sich fürchterlich schwer verletzt habe. Oder sein Buch Der Pfad des friedvollen Kriegers. Phil Jackson, der berühmte Basketballtrainer, der Michael Jordan und viele mehr trainierte. Sein Buch Sacred Hoops. Also sind schon so viele, viele mehr. Ich habe jetzt mal einige genannt, die mich schon ja sehr beeindruckt, sehr geprägt haben, aber auch die mir in vielen Bereichen geholfen haben.
Ja, tolle Tipps dabei. Ich werde natürlich alles verlinken. Auch dein eigenes Buch natürlich, das gehört da auch mit in diese Reihe auf jeden Fall. Gibt es denn ein Thema, was du jetzt heutzutage in der Ausbildung talentierter Fußballer in Deutschland immer für dich immer noch unterrepräsentiert ist? Also wir hatten vorhin auch das Thema mit dem mentalen Training. Ich glaube, da sind jetzt endgültig die letzten Widerstände gebrochen und Leute tun es nicht mehr als Schwäche ab, sondern ist dann eher ein Zeichen von Stärke, wenn man sich damit auseinandersetzt. Gibt es noch heute was, wo du sagst, das ist so wie das Mentaltraining vor 15 Jahren immer noch in den Kinderschuhen, ist aber wichtig?
Ja, ganz kurz zum Mentaltraining. Das ist ja, wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf, kurz, das ist ja, wenn der Kopf gewinnt, ist doch ganz klar, dass ich dann den Kopf minimal, wenn nicht sogar stärker trainieren muss, wie den Körper. Denn letztendlich steuert unser Kopf unseren Körper. Also von daher ist das Gott sei Dank eine Selbstverständlichkeit geworden, das mentale Training immer stärker mit einzubeziehen. Aber das würde natürlich jetzt sehr tief gehen, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. Und die Dinge, die ich jetzt anspreche, die haben sich verbessert. Die haben sich verbessert, aber da ist immer noch viel Luft nach oben. Und es ist total simpel eigentlich, was mir da am Herzen liegt, dass einfach ja gerade bei den Allerkleinsten, bei den Kindern und bei den Jugendlichen in der Ausbildung, dass das Spielgerät, hört sich verrückt an, aber dass das Spielgerät im Vordergrund stehen muss, gemeinsam mit dem Spielverständnis. Denn wenn du das Spielgerät nicht beherrschst, den Ball, später unter größtem Raumgegner Zeitdruck, kannst du alles andere vergessen. Das ist wichtig, bei den kleinen Vereinen angefangen, kleine Vereine in Anführungsstrichen, es gibt keine kleinen Vereine, bei den nicht so bekannten Vereinen, wo ja die meisten Spieler dann auch herkommen und trainiert und ausgebildet wurden. Aber auch was die Profivereine betrifft, dass wir ja den Ball und das Spielverständnis in den Vordergrund stellen und nicht Spielidee und sogenannte Matchpläne. Das ist alles wichtig, das wird später noch wichtiger. Aber im Vordergrund müssen immer Dinge stehen, eben wie die Beherrschung des Balls. Deswegen sind die auch alle angefangen zu spielen, weil das so viel Spaß macht, mit diesem Ball was zu machen, zu dribbeln, Tore zu schießen vor allen Dingen. Aber natürlich auch die Entwicklung der Spielfähigkeit, der Spielintelligenz, des Spielverständnisses durch unglaublich viel Fußballspielen. Fußballspielen lernst du nur durch Fußballspielen, durch Spielformen. Da hat sich was getan, ist aber immer noch ein bisschen Luft nach oben. Also das sind die Dinge, die mehr denn je im Vordergrund stehen sollten und in Zukunft auch wieder müssen. Mhm. Denn wenn du den Ball beherrschst, da kannst du alles andere in die Tonne kloppen. Wenn du das Spiel nicht verstehst, das heißt, verstehst und begreifst, was da auf dem Platz passiert, wenn du Situationen nicht verstehst, also wenn du, um es in der Sprache zu formulieren, wenn du auf dem Platz nicht ständig online bist, wenn du da nicht scannst permanent, wenn du nicht ständig dich umschaust, so wie Xavi und Insta das auf unglaubliche Art und Weise ja und vorbildliche gezeigt haben, ja, dann wirst du auch nicht verstehen, was um dich herum passiert. Also im Grunde genommen musst du ja sehen auf dem Platz, dann verstehen, was du da siehst und aus dem, was du siehst und verstehst, dann Entscheidung treffen und die musst du natürlich auch technisch durchführen können. Also das eine bedingt das andere. Natürlich sind die anderen Dinge auch enorm wichtig, wie Athletik und Mentale. Alles hängt zusammen. Also ich habe da eher den ganzheitlichen Ansatz. Ich trenne und segmentiere nicht so gerne. Aber das sind schon so die Sachen, die mir am meisten am Herz liegen. Und natürlich kommt auch dazu dann, indem wir ja vielleicht in der Vergangenheit zu viel instruiert haben, zu viel angeleitet haben, zu viel vorgegeben haben. Vielleicht auch mit unserem Wissen unsere Spieler in der Ausbildung überfrachtet haben, ein klein wenig Kreativität, Intuition unterdrückt haben. Das ist auch besser geworden, weil das erkannt wurde und da ist man auch dabei, das zu ändern, dass wir verstärkt Dribbler unterstützen und fördern und Kreativität und Intuition eben auch nicht nur unterstützen, sondern auch unbedingt wollen und auch trainieren.
Finde ich interessant, dass du da so selbst reflektiert bist, dass du auch sagst, ihr selber als Trainer habt da vielleicht auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Wie ist es denn mit dem Umfeld? Du hast natürlich auch jetzt Kontakt zu motivierten Menschen aus dem Umfeld der Spieler, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ist es immer noch so, wie das jetzt manche beschrieben haben, dass es da einfach die Eltern gibt, die total übermotiviert sind? Hat sich das in eine gute Richtung entwickelt? Gibt es da andere Einflussgrößen, wie jetzt natürlich die Manager und die Eltern? Hat sich dieses ganze Konstrukt verändert oder gibt es da was, was dich immer noch auf die Palme bringt?
Ja, das zunächst einmal muss ich da natürlich zurückblicken. Also früher war nicht alles besser, aber es war zumindest anders, ne, was auch die Reifung, das Training von Fußballspielern betraf. Damals hattest du, oder zu meiner Zeit, waren die Eltern da, die wichtigsten Bezugspersonen. Dann gab es vielleicht einen Trainer und dann vielleicht bei Spielern, die schon ein bisschen weiter waren, die haben vielleicht noch Verbandsauswahl oder später dann DFB. Aber viel mehr war da nicht. Und da hat sich schon um die Spieler herum extrem viel verändert. Die Einflüsse sind vielfältiger geworden. Jeder von den Jungs hat heute ab C-Jugend schon Berater. Dann gibt's über die Berater dann häufig auch einen zusätzlichen Mentaltrainer, die es im Verein aber auch schon gibt. Personal Trainer nochmal. Und dann gibt's viele Menschen um die Jungs herum, die nicht nur die Interessen des Spielers verfolgen. Damit meine ich jetzt nicht die alle, die ich jetzt genannt habe. Um die Spieler herum sind natürlich vielfältig und so sind sie aus viel mehr Einflüssen unterworfen, als das früher der Fall war. Und das ist schwer für die Kinder, damit umzugehen. Viele Köche verderben den Brei. Wenn du so vielen Einflüssen ausgesetzt bist, ne, früher waren es 2, 3, heute vielleicht 5 bis 10, ist es viel schwerer, damit das richtig zu filtern und damit umzugehen. Und dann auch wirklich, wie sollen die das reflektieren? Wer ist ihnen wirklich wohlgesonnen? Wer denkt vor allen Dingen an ihr Wohl und an ihr, daran, ihnen zu helfen, Ziele, Wünsche und Träume zu verwirklichen? Und wer nicht? Also das hat sich schon, ja, mit zusätzlich noch dann natürlich die modernen Medien, da hat sich schon eine Menge getan und verändert. Und da stört mich dann häufig schon. Ich bin überhaupt nicht Gegenberater. Da will ich auch nicht falsch verstanden werden. Wenn, egal wer jetzt aus dem Umfeld, muss ja nicht der Berater sein. Die meisten Berater machen ja auch einen richtig guten Job. Aber eben, wie es in allen ist, eben nicht alle. Also bestimmte Dinge, ja, kann ich da schon ansprechen. Wenn also hier unsere Jungs bei uns trainieren, dann trainieren wir schon in hohen Umfängen und Intensitäten. Das ist schon anstrengend. Und wenn du dann frei hast, und wir sagen, du musst dich jetzt unbedingt ausruhen, ne, damit das Training, die sogenannte Superkompensation, damit das Training auch einen Effekt hat. Und zusätzlich, dann brauchst du den freien Tag und da solltest du nicht trainieren. Ruh dich aus. Und zusätzlich natürlich auch, damit du dich nicht so leicht verletzt, weil Belastung und Erholung, also Belasten und Pause, die Erholung ist mindestens genauso wichtig wie das eigentliche Training. Mhm. Der Trainingseffekt, der wird im Training provoziert, entsteht aber dann erst oder in der Pause, in der Erholung. Und wenn dann ein Personal Trainer kommt und sagt, ja, wir müssen jetzt heute noch Schnelligkeit trainieren, Schnellkraft trainieren, wir müssen Sprünge machen, dann ist das natürlich extrem schädigend, kontraproduktiv. Oder wenn ein Personal Trainer dann sagt, gegen die ich auch nicht generell bin, die werden ja auch wahrscheinlich im Podcast zuhören, also liebe Personal Trainer und Berater, versteht mich nicht falsch. Viele von euch machen einen richtig guten Job und sind auch wichtig. Aber wenn der dann auch noch sagt, kommt zu mir nicht nach oben, ich habe von den Top-Profi nach oben gebracht, dann werde ich schon verrückt. Weil ich maße mir das nicht an, zu sagen, dass ich irgendeinen Spieler mit nach oben gebracht habe. Das schaffen die selber, mit Unterstützung ihres Umfeldes. Vielleicht auch ein klein bisschen konnte ich helfen. Das ist so ein Punkt. Oder ein zweiter Punkt, wenn von irgendjemandem im Umfeld gesagt wird, du bist der Größte, du bist ein Supertalent, dann halte ich das auch für extrem schädlich und das führt eher in die andere Richtung. Es ist viel, viel wichtiger, Einsatz, Motivation, Einstellung und Anstrengungsbereitschaft über einen langen Zeitraum zu loben als Talent und Fähigkeiten. Also wenn du nur Talent und Fähigkeiten ständig lobst, dann stellen die irgendwann das Training ein, weil die so von sich überzeugt sind und glauben schon durch zu sein, schon Profi zu sein, ohne irgendwas geschafft zu haben. Dritter Punkt noch. Ja, wenn Spielern heute auch gesagt wird, wir leben ja in einer Zeit, ja, wo das Ego ist ja nicht unwichtig. Wir leben ja alle in unserem Körper, in unserem Kopf. Wir sind auch wichtig. Ja, aber wo das Ego zu sehr in den Vordergrund gestellt wird in unserer Gesellschaft, wo die Gemeinschaft, ja, wo man mehr die Dinge in den Vordergrund stellt, ja, die für uns persönlich wichtig sind, die uns unterscheiden, als mehr auf die Dinge zu schauen, die uns verbinden, die uns vereinen. Gruppe, Familie. Für mich ist so eine Mannschaft auch wieder so eine zweite Familie. Und wenn dann Menschen kommen und sagen, du auf dem Platz, mach dein Ding, denk zuerst an dich, du bist der wichtigste Mann auf dem Platz, ja, dann könnte ich schon an die Decke gehen, weil auch das kontraproduktiv ist. Weil ich bin der festen Überzeugung auf dem Platz, natürlich hast du das Recht und die Pflicht sogar, deine persönlichen Stärken, deine Einmaligkeit, deine Besonderheit mit einzubringen. Das eine schließt das andere nicht aus, aber wenn du nur auf den Platz gehst und nach Highlights suchst, dann bist du ein sogenannter Highlight-Spieler, hast 2, 3 gute Aktionen, vernachlässigst aber deine Aufgaben für die Mannschaft. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du auf den Platz gehst und du sagst, we first, also wir zuerst, Mannschaft zuerst, ja, und ich gebe alles für meine Mannschaft, für meine Jungs, für meinen Club, für meine Familie, für meine Fußballfamilie. Und hast dann gemeinsam Erfolg, dass dann keiner zu kurz kommt, ne, dass wenn eine Mannschaft Erfolg hat, viel eher auch glänzen kannst und glänzen darfst, als in einer Mannschaft, wo jeder nur für sich spielt und nur selber und persönlich glänzen will. Das sind so einige Punkte, aber will da niemand zu nahe treten?
Nein, natürlich nicht. Du trittst auch niemand zu nahe, aber das macht auch Sinn. Das sieht man auch in den Schulen, denke ich, zumindest jetzt meine Meinung, dass die Kinder da eher ein bisschen zu überfrachtet werden und wo wir einfach jetzt immer aufpassen, wie gesagt, immer mit dem früher war alles besser, aber ich hatte einfach um 13 Uhr frei und hatte Zeit und heute, wenn ich mir diese Stundenpläne anschaue, dann arbeiten viele Kinder härter wie viele von meinen Freunden im Arbeitsleben. Mhm. Das ist dann schon, denke ich, auch nochmal artverwandt zu dem, was du gesagt hast. Was den dritten Punkt angeht, wo du sagst, man sollte auch ein bisschen rauszoomen, das Ego nicht so voranstellen, das natürlich läuft ja konträr, sag ich mal, zu den ganzen Thema, wie soziale Medien aufgebaut sind, wie auch die übrigen Medien aufgebaut sind, Leute da in den Vordergrund zu ziehen und auch übergehen.
Darf ich da was dazu sagen?
Ja, klar.
Ja, ich hätte, glaube ich, alles Social Media spielt in unserer Ausbildung, in den Gesprächen mit den Jungs eine Riesenrolle. Ich bin überhaupt nicht dagegen, weil die Dinge, sind nicht aufzuhalten. Das wird ja noch mehr. Ja. Wir sollten uns auf die Dinge konzentrieren, die daran positiv sind, die uns helfen, die uns weiterbringen. Es ist schon wichtig, den Jungs immer wieder zu vermitteln, sich darum zu bemühen, positive Influencer zu werden und nicht wie so viele andere, da gibt es ja auch in der Politik grausame Vorbilder, ja, teilweise mit einer barbarischen Grausamkeit, um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Also ich glaube, wir da helfen, dass wir da unsere Werte auch nicht verlieren und dass wir da eben ja über Leichen gehen und über Menschen negativ und bösartig herziehen, die sich in dem Moment überhaupt nicht wehren können, weil sie nicht dabei sind, nur um persönlich positiv dazustehen. Aber das liegt uns in der Ausbildung, da liegt mir persönlich schon sehr am Herzen, was das betrifft. Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt kurz...
Nein, das ist ja absolut willkommen und ist ja dann natürlich auch ein Widerspruch an sich. Ja, wenn man jemand anders schlecht schreibt oder redet oder postet, dann kann man ja im Grunde nicht gewinnen. Da hat man schon verloren und ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, ja. Wenn man da so ein bisschen ja in die Vogelperspektive geht und so wie du gesagt hast, bei dem dritten Punkt auch ein bisschen rauszoomt, jetzt auch in den letzten Teil des Gesprächs übergehend in die Nachspielzeit vielleicht. Wenn du jetzt eine Art deutscher Sportminister, ich weiß, das gibt's nicht, sondern ist ja dem Innenministerium untergeordnet, aber wenn es sowas gäbe, so eine Art Supersportministerium und du hättest uneingeschränkte Macht und ja auch den Tatendrang und das Budget, auch das Kleingeld, gibt's da was, was dir an Sportdeutschland auffällt, was du anpacken würdest?
Ja, das ist sehr schwierig und da könnte ich mir jetzt Gedanken drüber machen. Mir fällt aber da ja relativ spontan ein. Das Spontane ist ja häufig dann auch das was einem vielleicht am meisten am Herzen liegt. Ja, der Bau von Bolzplätzen und Spielplätzen. Ich bin früher so groß geworden, bin direkt vor der Haustür in Gelsenkirchen-Ückendorf, da gab es Bolzplatz. Aber jetzt nicht nur, was den Fußball betrifft, sondern wo Kinder sich ja gar nicht so weit fahren müssen, ne? Wo vielleicht sie aus dem Haus gehen und 100, 200, 300, 400, 500 Meter, weit, Kilometer weiter die Möglichkeit besteht, sich auszutoben, Fußball zu spielen, Handball zu spielen, Basketball zu spielen, zu klettern, zu springen, zu hüpfen, koordinative Dinge zu machen, vielleicht sogar betreut. Das ist jetzt, ich schwelge da jetzt so ein bisschen, dass nicht nur öffentlich auf den Straßen, neben den Straßen, sondern vielleicht auch in den kleinen und großen Vereinen. Freut, meine ich, ne, dass dann da einfach halt jemand da ist, der vielleicht auch mal, ich meine, die sollen ja da vor allen Dingen das wollen. Das freie Spielen ist ja wichtig. Nur jemand da ist, aufsichtigt, damit die dann auch mit einem guten Gefühl, mit einem ruhigen Gefühl, ist ja heute auch alles nicht so einfach, auch mal ein, zwei Stunden draußen sind, ein paar Hütchen verteilt, die man dann umdribbeln kann, Hemdchen verteilt, damit man dann Mannschaften farblich kenntlich machen kann. Das Gleiche vielleicht auch in den Sportvereinen, ja, in den Fußballvereinen, wo man die Möglichkeit hat, jetzt nicht zu den Vereinstrainingszeiten, das passt ja auch nicht immer. Ich sage mal, ab mittags, wenn die Schule vorbei ist, hast du ja gerade gesagt, ist ja auch nicht immer der Fall, aber bei vielen doch noch, dass man dann vor den Schularbeiten, nach den Schularbeiten, da mal eine Stunde, zwei Stunden sich bewegen und austoben kann. Das würde, was die gesamtliche Entwicklung der Kinder betrifft, sehr hilfreich und würde sie natürlich auch motorisch koordinativ auf Sport im Allgemeinen vorbereiten. Da kristallisieren sich dann vielleicht auch schon mal dann entsprechendes Talent und Talente heraus. Also da siehst du dann schon auch, wer ist schnell, was Leichtathletik betrifft oder wer ist extrem ausdauernd. Besonders gutes Ballgefühl, was Fußballspielen betrifft oder Handball, Basketballspielen betrifft. Könnten dann Handballtore stehen, auf die kannst du Handball spielen, Fußball spielen, da hängen ein paar Körbe. Ja. Aber vielleicht sogar auch betreut.
Gibt es ein Zitat oder eine Anekdote, die dir jetzt spontan einfällt, die dich auch auf deinem Weg besonders geprägt hat, die du vielleicht teilen kannst oder das Zitat teilen kannst?
Ja, das eine ist sicherlich, gib alles, nur nie auf, entstanden aus sicherlich aus meiner Historie. Nach meiner Nieren-OP damals, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wo alle Ärzte gesagt haben, kein Fußball mehr für den Hochleistungssport, Profifußball. Und das zweite ist, das habe ich von John Wooden übernommen, über den wir vorhin ja auch schon mal gesprochen haben, ist wirklich zu einem Lebensmotto von mir geworden. Sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst, um in Zukunft der Beste zu werden, der du werden kannst. Nicht nur auf den Sport, auf den Fußball, auf den Beruf, sondern im Allgemeinen.
Nee, ist toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte ja die Zielgerade schon angesprochen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage. Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein. Und zwar, gibt es eine Investition, die du getätigt hast? Das muss jetzt kein Produkt sein. Das kann auch irgendwie eine Zeit, das kann eine Energie sein, das kann irgendeine Weiterbildung sein, kann aber auch ein Buch sein, das in letzter Zeit wirklich auch viel bei dir in Bewegung gebracht hat, dein Leben zum Positiven verändert hat?
Also in einer ganz entscheidenden Lebensphase, wo es meiner Frau und mir finanziell, ja, gelinde gesagt, nicht dreckig ging. Und da waren damals dann die Seminare bei Nikolaus Enkelmann in Königstein im Institut Enkelmann. Damals hieß es der Erfolgreiche, da ging es um Motivation, aber auch ein weiteres Seminar, Rhetorik, aber auch Seminar Mentales Training. Und das erste Seminar war für mich entscheidend. Das hat mich so überzeugt, dass ich dann später immer wieder hingefahren bin und mich da weitergebildet habe. Das erste Seminar, das hieß der erfolgreiche Weg, da ging es vor allen Dingen um Motivation. Also hat mir persönlich den entscheidenden Push gegeben. Deswegen werde ich an Enkelmann für immer leiden. Kann ich mehr für immer dankbar sein, weil ohne ihn natürlich steht an erster Stelle mein Glaube, steht an zweiter Stelle dann ganz, ganz vorne meine Familie, aber ohne Nikolaus Enkelmann wäre ich heute nicht der ich bin. Und das ist keine Werbung nochmal für sein Institut oder seine Tochter übernommen hat, sondern kommt sehr, sehr von Herzen. Und das habe ich ihm Gott sei Dank auch noch sagen können.
Das ist ja großartig, sehr genau. Auf das zielt ja die Frage ab, wo dann wirklich, wo man sagt, da war jeder Cent oder muss ja auch nicht immer irgendwie eine Geldinvestition sein, aber gerade so ein Seminar ist dann einfach viel verändert. Das ist doch großartig.
Max, wie viel Geld wir für Dinge ausgeben, die überhaupt nicht wichtig sind.
Wahnsinn, ja.
Wie wenig wir in die Entwicklung unserer eigenen Persönlichkeit investieren.
Stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, da sind wir auch noch wie ein Entwicklungsland eher in Deutschland, dass man sagt, da müssten wir eigentlich alle noch uns mehr Zeit nehmen und auch wirklich auch mehr Geld ausgeben und dem Ganzen Wichtigkeit beikommen lassen. Und dann geht es uns auch, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft besser. Also da kann ich dir nur zustimmen.
Haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, genau. Aber ist auch gut so.
Letzte Frage, Norbert, an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Nachricht an alle Jugendspieler, Jugendfußballer, jungen Fußballer im Alter von 15 bis 18, sagen wir jetzt einfach mal, auf ihre Handys zu kriegen, wie würde diese Nachricht ausschauen? Hättest du da was, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ganz einfach, aber ich versuche jetzt mal so in meinen Verstand mal loszulassen, in mein Herz reinzuhören. Ja, liebe Mädels und Jungs, liebe Kinder und Jugendliche, wenn ich euch eins empfehlen darf, wenn, egal in welcher Sportart ihr euch bewegt, oder jetzt bin ich ja in einer Spielsportart, im Fußball zu Hause, verbessert euch jeden Tag technisch, im taktischen Bereich, im athletischen Bereich. Und das ist ja vollkommen unterschiedlich. Ne? Jemand, der sich in der Leichtathletik bewegt, für den ist der athletische Bereich natürlich noch mal viel wichtiger als im Fußball. Verbessert euch im Mental, verbessert euch in sämtlichen Bereichen, ernährt euch gesund. Aber vergesst eins nicht, dass wir Menschen nicht nur im Sport speziell, sondern im Allgemeinen immer wieder anständig miteinander umgehen sollten. Das so traditionelle Werte von früher, wie Respekt, wie Demut, wie Toleranz, wie Fairness, wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter, dass diese Dinge mindestens genauso wichtig sind, vielleicht sogar viel wichtiger, als jetzt nur erfolgreich zu werden. Ich glaube, sie gehören sogar dazu, dass wir Menschen anständig miteinander umgehen und dass wir, egal wie weit ihr es bringt in eurem Leben, egal wie erfolgreich ihr werdet, und Erfolg kann man wieder unterschiedlich definieren, dass ihr immer auf dem Teppich bleibt, auf dem Boden bleibt und euch nicht durch euer Talent oder durch später mal viel Geld, was alles vollkommen in Ordnung ist, aber dass ihr euch dadurch nicht über andere Menschen erhebt. Denn wir Menschen, egal welcher Religion wir angehören, egal welche Hautfarbe wir haben, egal an was wir glauben, egal wo wir herkommen, egal ob die Eltern reich oder arm sind, unser Wert ist gleich. Wir sind vor dem lieben Gott alle gleich viel wert.
Ja, ich glaube, besser kann man es nicht formulieren. Das wäre dann wahrscheinlich eine Sprachnachricht an alle, die man sich auch öfters nochmal anhören kann. Ganz, ganz toll zusammengefasst. Ich werde alles verlinken natürlich, was du angesprochen hast, was wir angesprochen haben. Ich möchte nochmal abschließend auf dein Buch nochmal hinweisen. Gib alles nur nie auf. Findet man überall, wo es Bücher gibt. Und ja, möchte mich sehr, sehr herzlich nochmal bei dir bedanken, Norbert, für das tolle Gespräch, dafür, dass du dir trotz stressigen Alltags da auch nochmal die Zeit genommen hast. Ich führe jetzt ein Gespräch, das jetzt kein großer Medienkonzern ist, sondern ein Podcast, wo es wirklich auch ein bisschen tiefer geht. Das finde ich ganz, ganz toll und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch viel bedeutet, mit dir zu sprechen.
Ja, auch vielen Dank an dich, Max, für viele spannende Fragen, auch für mich selbst, aber vor allen Dingen auch für deine wertvolle Zeit.
Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com/podcast.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.